Wir haben in den letzten Monaten uns mit dem Leben Josuas etwas näher auseinandergesetzt und irgendwie zentrale Texte aus dem Josua-Buch uns angeschaut und so verschiedene Stationen gesehen auf dem Weg ins verheißene Land Kanaan und auch in der Zeit, als dieses Land dann in Besitz genommen wurde. Heute kommen wir ans Ende dieses Buchs. Zwei Kapitel bilden das Ende dieses Buchs. Wir werden nicht den ganzen Text lesen, aber ausschnittsweise werden wir diesen Text lesen. Und es ist so, dass am Ende eines Lebens man gewisse Fragen stellen darf. Und ich habe das mal gemacht. Das ist eigentlich so mein zentraler Punkt auch geworden in der Vorbereitung auf diese zwei Kapitel. Vielleicht kommt es dir vor wie eine merkwürdige Frage. Vielleicht ist es aber auch keine merkwürdige Frage, die wir uns stellen können und die ich jetzt dich bitte, dir die heute Morgen jetzt einfach mal selber zu stellen. Die Frage, was wird am Ende deines Lebens stehen? Oder was wären deine Ratschläge am Ende deines Lebens für eine nachfolgende Generation? Jetzt bist du jung und sitzt hier und sagst dir, was soll ich über mein Lebensende nachdenken? Klar, das ist eine merkwürdige Frage aus so einer Perspektive. Wenn du sagst, ich habe das Leben noch vor mir, warum soll ich an mein Lebensende denken und das, was dann sein könnte? Vielleicht bist du aber auch älter geworden und sagst dir, ja, so merkwürdig ist das gar nicht. Je älter man wird, desto näher kommt man an diesen Punkt und stellt sich solche Fragen. Und wer von euch hat, oder wer von uns allen hat es in der Hand, wann das Leben zu Ende geht? Niemand. Deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn wir auch, selbst wenn wir noch jung sind, uns solche Fragen hin und wieder stellen. Und ich habe gebetet dafür, dass wir uns das heute Morgen mal so vor Augen führen. Egal wie alt du bist, egal in welcher Situation du bist, egal was du erlebt hast bisher oder was du vorhast in der Zukunft, stell dir bitte diese Frage heute Morgen, was wird am Ende meines Lebens sein? Was wird dann übrig bleiben? Wie wird das Ende aussehen? Und welche Ratschläge würde ich einer nachfolgenden Generation geben? Was wäre mir wichtig? Josua stand am Ende seines Lebens und wir wollen einmal schauen, wie das bei ihm war, welche Fragen er gestellt hat, was ihm wichtig geworden ist. Ein kurzer Rückblick. Mose hatte Josua in die Mitarbeiterschaft gerufen. Das haben wir uns angeschaut, dass er ihn nach und nach mit hineinnahm in diesen Dienst der Führung des Volkes. Mose hat ihn begleitet, er hat ihn angelernt. Da waren viele Stationen, die wir gerade in den Mosebüchern uns angeschaut haben, ja auch mittwochabends in der Betrachtung des Lebens Moses, wo wir gemerkt haben, was für ein Anliegen das Mose gewesen ist, Josua heranzuführen an diese Aufgabe in der Verantwortung. Besonders geprägt hat Josua mit Sicherheit, dass er mit Mose zusammen oft in der Nähe Gottes war. Immer wieder lesen wir das. Und dass Josua nicht wich aus dieser Nähe Gottes, das war etwas, was er gelernt hat, dass es sehr, sehr wichtig ist. Und dann schließlich hat Gott ihn berufen. Nicht Mose hat das festgelegt, auch Josua nicht oder Israel per demokratischem Beschluss. Nein, Gott hat es festgelegt, dass Josua Moses Nachfolger sein sollte. Und nach dem Tod des Mose hat er dann die Führung des Volkes übernommen. Unter Josua wurde das Land erobert und Josua hat das Land Israel auch als Erbe ausgeteilt. Das sind einige Kapitel im Josua-Buch, die davon berichten, die haben wir nicht gelesen zusammen. Da werden viele Orte aufgezählt, Landschaften und Gegenden. Es war ganz genau festgelegt von Gott, welcher Stamm welches Gebiet bekommt. Und Josua hat das getan. Und damit sind wir auch schon dann am Ende seines Lebens. Interessant ist, dass Josua am Ende seines Lebens irgendwie sein Erbe weitergibt in Form von zwei Reden, die er hält. Eine in Kapitel 23, Die zweite in Kapitel 24. Kapitel 23 wissen wir nicht ganz genau, wo das war, dass Josua diese Rede gehalten hat. Vielleicht in seinem eigenen Erbbesitz im Gebirge Ephraim. Vielleicht auch in Shiloh, wo die Stiftshütte aufgebaut war. Wir wissen es nicht. Kapitel 24, da war man in Sichem, ein zentraler Ort in Israel, und dort wurde diese zweite Rede gehalten. Das Erbe Josuas. Und es lohnt sich, sich mit diesen beiden Kapiteln auseinanderzusetzen. Wir werden das heute Morgen nur ankratzen können. Deswegen meine Bitte an dich, nimm diesen Text mit nach Hause und knie dich einfach mal rein und lies dir diese Kapitel in Ruhe noch einmal durch. Ja, wenn du wüsstest, dass dein Tod herannaht, was würdest du tun? Ich habe mir diese Frage häufig gestellt in den letzten Tagen beim Beschäftigen mit diesen beiden Kapiteln. Was würdest du als wichtig ansehen, noch zu tun? Josua ging es nicht um sein eigenes Wohlbefinden. Das spürt man so richtig in diesen beiden Reden. Das schien ihm fast egal zu sein, wie es ihm geht. Er hatte ein Anliegen, und das war die Sorge um sein Volk. Und das, was er erkannt hat in seinem Leben, das wollte er ihnen mitgeben. Und das legt er ihnen sehr ans Herz. Wir wollen jetzt einmal das 23. Kapitel komplett lesen, weil ich glaube, dass es viele Grundsätze enthält, die auch uns helfen, in unserem Leben, in der Nachfolge weiterzukommen. Kapitel 24 werden wir dann nur auszugsweise angehen. Ich lese Josua 23 ab Vers 1. Es geschah nach vielen Tagen, nachdem der Herr Israel Ruhe verschafft hatte vor allen seinen Feinden ringsumher und Josua alt geworden und hochbetagt war, da rief Josua ganz Israel zusammen, seine Ältesten und seine Häupter und seine Richter und seine Aufseher. Er sagte zu ihnen, ich bin alt geworden und ich bin hochbetagt. Und ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, allen diesen Nationen euretwegen getan hat. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch gekämpft hat. Seht, ich habe euch diese übrigen Nationen durchs Los als Erbteil zugeteilt nach euren Stämmen, vom Jordan an, sowie alle Nationen, die ich ausgerottet habe, bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Und der Herr, euer Gott, er selbst wird sie vor euch ausstoßen und sie vor euch vertreiben. Und ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen, wie der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. So haltet denn ganz fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken, damit ihr nicht in diesen Nationen aufgeht, in denen, die bei euch übrig geblieben sind. Den Namen ihrer Götter sollst du nicht nennen. Ihr sollt nicht bei ihnen schwören. Ihr sollt ihnen nicht dienen und ihr sollt sie nicht anbeten. Sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhängen, so wie ihr es getan habt bis zum heutigen Tag. Und der Herr hat große und starke Nationen vor euch vertrieben. Ihr aber, niemand hat vor euch standgehalten bis zum heutigen Tag. Ein Mann von euch jagt tausend. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft, wie er zu euch geredet hat. So achtet um eures Lebens willen genau darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Denn wenn ihr euch abwendet und euch an den Rest dieser Nationen hängt, an die, die bei euch übrig geblieben sind, und euch mit ihnen verschwägert und in ihnen aufgeht und sie in euch, dann sollt ihr mit Sicherheit wissen, dass der Herr, euer Gott, nicht fortfahren wird, diese Nationen vor euch zu vertreiben. Und sie werden euch dann zum Fangnetz und zur Falle werden, zur Geißel in euren Flanken und zu Stacheln in euren Augen, bis ihr aus diesem guten Land weggerafft werdet, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Und siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde. Und ihr wisst mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele, dass auch nicht ein Wort hingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, über euch geredet hat. Alle sind sie eingetroffen für euch. Kein einziges Wort davon ist hingefallen. Aber es wird geschehen, wie jedes gute Wort über euch gekommen ist, das der Herr euer Gott zu euch geredet hat, ebenso wird der Herr jedes böse Wort über euch kommen lassen, bis er euch aus diesem guten Land ausgerottet haben wird, das der Herr euer Gott euch gegeben hat. Wenn ihr den Bund des Herrn eures Gottes, den er euch geboten hat, übertretet und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und ihr werdet schnell weggerafft aus dem guten Land, das er euch gegeben hat. Man kann dieses 23. Kapitel sehr gut in drei Abschnitte einteilen. In den ersten Versen beschreibt Josua, was Gott alles getan hat bis zu diesem Tag, wo er diese Rede hält. Und er sagt ja, er ist alt geworden, hochbetagt. Wir wissen, am Ende von Kapitel 24 wird uns gesagt, dass Josua 110 Jahre alt wurde. Das ist ein hohes Alter. Und irgendwann in dieser Zeit des hohen Alters hält er diese Rede und berichtet, was Gott alles getan hat für Israel. Dann schwenkt er dazu über und macht deutlich, was Israel tun soll. Weil das werden wir noch merken, Gottes Verheißungen sind in großen Teilen auch abhängig von unserem Gehorsam. Nicht jede Verheißung Gottes trifft automatisch ein, egal was wir machen. Viele der Verheißungen Gottes sind abhängig vom Gehorsam seiner Kinder. Und der Rest dieses Kapitels beschäftigt sich damit, was geschehen wird, wenn Israel sich nicht danach richtet. Wenn sie denn doch das machen, was sie möchten. Interessant vielleicht noch, wir befinden uns hier in diesem Kapitel ungefähr 7 Jahre nach Kapitel 1 im Josua-Buch. Das ist gar nicht so viel, oder? 7 Jahre ist keine lange Zeit. Diese Eroberungszüge und das Austeilen des Erbes, das hat nicht länger gedauert. Josua war schon sehr alt, als er ins Land kam, das wissen wir. Und zu diesem Zeitpunkt hier hält er jetzt diese Rede. Was hat Gott alles getan? Wir könnten jetzt viel aufzählen hier, aber wir haben das so gelesen, haben da eben auch diesen kurzen Rückblick gehabt, haben uns damit befasst in den letzten Wochen und Monaten immer wieder. Deshalb möchte ich das kurz halten. Ich möchte nur darauf hinweisen, Gott hat seine Zusagen gehalten. Das könnten wir zusammenfassend hier als einen Satz über diese Verse stellen. Gott hat seine Zusagen alle gehalten, und zwar wortwörtlich. Und so ist Gott bis heute. Kein Wort, Vers 14 könnten wir noch dazu nehmen, wo Josua das so zusammenfasst. Ich lese ihn nochmal. Wisst mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele, dass auch nicht ein Wort hingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr euer Gott über euch geredet hat. Alle sind eingetroffen für euch. Kein einziges Wort davon ist hingefallen. Ist das nicht großartig? So ist Gott bis heute. Wir haben sein Wort, wir dürfen das komplette Wort Gottes haben und dürfen wissen, nicht ein Wort, ja der Herr Jesus sagt sogar, nicht ein Buchstabe davon wird vergehen oder hinfallen oder nicht gültig sein. Es ist alles so eingetroffen. Das ist schon Grund genug zu danken und das hat mich so froh gemacht, als ich das gelesen habe, weil ich wissen darf und du darfst es auch wissen, das gilt nicht nur für Josua und Israel, das gilt für uns alle. Jedes Versprechen Gottes wird gehalten. Allein die Aussage des Herrn, die er seinen Jüngern mitgibt, kurz bevor er zurück in den Himmel geht, ich bin bei euch alle Tage, bis die Zeit zu Ende geht. Ist das nicht großartig? Und der Herr hält seine Versprechen, er hält seine Zusagen. Was Israel tun soll. Und hier wollen wir etwas länger verweilen, um einfach mal zu schauen, an welche Bedingungen knüpft Gott denn seine Verheißungen. Ich sagte eben, manche Verheißungen Gottes erfüllen sich unabhängig von uns. Da gibt es einiges. Gottes Zeitplan mit dieser Welt, da ist ihm ganz egal, was die Menschen machen, den zieht er durch. Aber Verheißungen, die wir persönlich haben, gerade auch viele Segnungen und Versprechen für unser Leben, sind durchaus abhängig von unserem Gehorsam. ob sie sich bei uns persönlich erfüllen oder nicht. Und so finden wir das hier auch bei Israel. Gott hat ihnen das Land gegeben, er hat sie bis hierhin geführt, mit viel Gnade und Erbarmen. Wir haben uns damit befasst, mittwochabends. Und da scheint es fast so zu sein, egal wie Israel sich verhalten hat, Gott hat sie ins Land geführt. Aber jetzt, um das zu genießen und um in diesem Land zu bleiben und alles das zu genießen, was Gott gegeben hat, da sagt Gott, da erwartet er von seinem Volk, dass auch sie ihr Wort halten. Erinnern wir uns an die Begegnung am Berg Sinai, wo Gott ihnen sagt, ich lege euch heute vor das Leben und den Tod und jetzt wählt. Wählt das Leben, das ihr lebt oder wählt den Tod. Und ganz Israel rief mit einer Stimme, ja, wir wollen dir dienen, wir wollen Yahweh folgen. Und Gott erwartet, dass sie ihr Wort halten. Das ist doch nicht mehr als recht, oder? Unser Problem, also wir könnten das jetzt hier in drei Punkte aufgliedern, was hier gesagt wird. Gottes Wort halten, Vers 6, dem Herrn anhangen, so wie es hier formuliert wird, gehen wir gleich noch kurz drauf ein, und den Herrn lieben. Das sind die drei zentralen Aussagen dieses mittleren Abschnitts. Gottes Wort halten, dem Herrn anhangen, den Herrn lieben. Unser Problem ist, und das war auch das Problem Israels, oder zumindest ist es meins, ein Abfall von Gott, ein sich wegwenden von Gott, kommt in der Regel als ein schleichender Prozess. Und genau das ist das, wovor Josua hier warnt. Es sind oft Entwicklungen, die sich langsam vollziehen. Dinge, die sich langsam ändern. Und man rutscht mehr und mehr in eine Schuld hinein, in mehr und mehr von Gott weg, schrittweise, schleichend, allmählich. Dazu kam das Problem bei Israel, dass sie zu diesem Zeitpunkt, als Josua hier an seinem Lebensende seine Reden hält, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Völker vertrieben hatten, so wie Gott das ihnen gesagt hatte. Und da fing es schon an, gefährlich zu werden. Es wird in mehreren Kapiteln, als Josua das Erbe verteilt, gesagt, dieses Volk vertrieben sie nicht oder diese Stadt nahmen sie nicht ein. Warum auch immer. Und das wurde zum Problem. Wir können uns das mal anschauen. In Kapitel 18, Vers 3 gibt es so eine zentrale Aussage dazu, nachdem die meisten Erbteile verteilt waren. 18, Vers 3. Da heißt es, da sagte Josua zu den Söhnen Israel, wie lange noch seid ihr zu nachlässig, um hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gegeben hat? Wie lange noch seid ihr zu nachlässig? Das fasst das sehr schön zusammen hier. Also das war ein Problem in Israel. Man eroberte nicht alles. Man trieb nicht alle Völker aus. Und deswegen sagt Josua, zurück zu unserer Rede hier, im siebten Vers dieser Rede zählt er einige Punkte auf, wo Israel in der Gefahr stand, dass das eintrifft. Und wir werden im Verlauf der weiteren Geschichte, kannst du sehen, genau das, so kam es auch. Er sagte, ihr sollt die Namen ihrer Götter nicht einmal nennen. Das ist der erste Punkt. Ihr sollt die Namen ihrer Götter nicht einmal nennen. Wie schnell beschäftigen wir uns in unserem Leben mit Dingen, wo wir genau wissen, die sind nicht gut. Und ich glaube, das ist so der kleinste Beginn davon, oder? Dass ich den Namen eines fremden Gottes nenne. Da kann man ja sagen, ja und, was ist denn dabei? Aber Josua macht deutlich, fangt gar nicht erst an, euch damit zu beschäftigen. Mit diesen Dingen, die euch wegziehen vom wahren Gott. Nennt noch nicht einmal ihren Namen. Es hat sicher noch mehrere Ebenen hier. Ein Name steht immer für eine Person, ja. Aber das könnte man ja sicher noch anders deuten jetzt hier auch. Aber ich glaube, es ist dieser kleine Beginn. Und wenn du in deinem Leben merkst, es gibt Dinge, da weißt du unterm Strich, die sind nicht gut, dann kann ich dir nur den Ratschlag geben und ich glaube, ich stehe auf dem Boden der Bibel, fange es gar nicht an, dich damit auseinanderzusetzen. Beschäftige dich auch nicht im Kleinsten damit. Und dann geht's ja weiter. Ihr sollt nicht bei ihnen schwören. Und das ist ja schon wieder ein Schritt weiter, oder? den Namen nennen oder den Namen eines Gottes nehmen und bei diesem Namen schwören. Damit identifiziere ich mich schon ein Stück weit. Und so ist es ein Prozess, den Josua hier beschreibt. Ihr sollt ihnen nicht dienen. Da wird es schon aktiv, den Göttern zu dienen oder sie sogar anzubeten. Und Israel, wir merken das auch in Kapitel 24 nachher, die waren entsetzt. Die sagten, wie kommst du nur auf so eine Idee, Josua? Wie könnten wir fremde Götter anbeten? Nie! Und du brauchst nicht weit schauen, da kam genau das. Und warum kam es? Weil sie dachten, ja, den Namen der Götter mal zu nennen, ist doch nicht schlimm, oder? Können wir doch mal drüber reden. Können wir uns doch mal schlau machen. Und sie wurden hineingezogen in dieses Netz. Ein Prozess, und ich glaube, davon können wir viel lernen. Wir sind umgeben von Dingen, wo wir genau wissen, sie ziehen uns von Gott weg. Und da hat jeder wahrscheinlich sofort was vor Augen. Und wir können nur den Ratschlag geben, wie Gott ihn gibt, fang erst gar nicht an, dich damit zu beschäftigen. Es wird dich wegreißen. Irgendwann kommt der Punkt und dann beten wir es an. Und dann sind wir gefangen. Eigentlich ja wirklich eine Dummheit, wo man sagen würde, wie kann das sein, dass Israel die Götter der besiegten Feinde verehrt? Die Götter der besiegten Feinde, wo doch eigentlich deutlich war, diese Götter haben ihnen nicht helfen können. Sie leben nicht, sie sind tot. Und trotzdem diese Dummheit, diese Torheit beging Israel. Aber tun wir es nicht weit ab. Ich kenne es in meinem Leben und vielleicht kennst du das auch. Diese Gefahr ist real. Ein Prozess, der schleichend voranschreitet. Das Schöne ist aber, dass es ja ein Gegenmittel gibt. Und das ist im Vers 8 beschrieben. Und hier finden wir wieder einige Stufen, die uns genannt werden. Das Wort Gottes tun, gehorsam sein und dem Herrn anhangen. Es ist interessant, das ist ja irgendwie ein komisches Wort, anhängen oder anhangen. Gebraucht man so eigentlich nicht mehr. Es ist exakt derselbe Begriff, der uns in 1. Mose 2, Vers 24 genannt wird. Also im Grundtext, und das können wir ja gerade mal lesen miteinander, was da steht. Und ich glaube, dann wird uns deutlich, was Gott letztendlich meint mit dieser Formulierung hier. 1. Mose 2, da wird uns berichtet von der Schöpfung, von dem ersten Menschenpaar, Adam und Eva, und wie Gott die Ehe stiftet, wie Gott die Ehe einrichtet. Und er sagt in Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Das ist also exakt derselbe Begriff, der hier von Josua gebraucht wird, im Garten Eden, in dieser ersten Verbindung von zwei Menschen, ein Mann, eine Frau, die Ehe. Da gebraucht Gott es für die engste Verbindung, die überhaupt denkbar ist zwischen zwei Menschen, und das ist die Ehe, das ist die Sexualität in der Ehe. Und dieses Wort anhangen kann man auch übersetzen mit ankleben. Und das macht uns schon deutlich, enger geht es nicht. Und wenn man sowas wieder auseinanderreißt, dann wird es immer Schaden geben auf beiden Seiten. Und das ist nicht das, was Gott will. Bezogen auf Josua 23, Gott sagt, ihr sollt mir anhängen. Das heißt, klebt an mir. Geht die engste Verbindung ein, die es nur geben kann. Und dann werdet ihr geschützt sein. Und nur dann. Und jetzt können wir uns fragen, wie ist meine Beziehung zum Herrn? Habe ich das bewusst so, dass ich jeden Tag sage, Herr, ich möchte dir anhängen. Ich möchte so eng bei dir sein, dass es enger nicht geht. Er lädt uns ein. Wir können das festmachen, jeden Tag. Und müssen es auch jeden Tag. Das ist kein Automatismus, dass wir sagen, ja, ich habe mich mal bekehrt und dann läuft es alles. Nein, es ist nicht so. Und das hat jetzt nichts mit der Frage des ewigen Lebens zu tun, sondern mit einem Leben im Segen oder unter dem Segen Gottes. Ein siegreiches Leben, wonach ich mich zumindest sehne. Und du vielleicht auch. Das ist das Gegenmittel. Die engste Verbindung. Wisst ihr, Israel war am Berg Sinai mit Gott vermählt worden. Gott sagt mehrfach in seinem Wort, Israel ist wie die Frau, wie die Braut und Gott ist der Bräutigam. Und wenn wir dieses Bild mit hineinnehmen, dann merken wir, warum Josua das hier so sagt. Es war noch gar nicht lange her, ungefähr 45 Jahre, dass Israel am Berg Sinai diesen Bund mit Gott geschlossen hat. Und das war wie eine Eheschließung in den Augen Gottes. Und das Verehren fremder Götter, was es auch immer sein mag, ist auf die gleiche Stufe zu setzen wie Hurerei, wie Ehebruch, wie Fremdgehen in den Augen Gottes. Im Neuen Testament wird uns gezeigt, dass die Gemeinde die Braut Christi ist. Merken wir die Zusammenhänge? Auch wir sollen dem Herrn anhängen. Wir als Gemeinde und weltweit die Gemeinde ist die Braut Christi. Jedes Abweichen vom Herrn, jedes Loslassen des Herrn und sich Abwenden von ihm kommt Ehebruch gleich. Es ist mir durch und durch gegangen beim Überdenken dieses Bildes hier, wie ernst Gott das sieht. Und damit wird ja nicht irgendein Druck aufgebaut. Ich bin doch dankbar in meiner Ehe, dass wir uns treu sind. Es ist das Beste, was passieren kann, wenn Eheleute einander treu sind und den Weg gemeinsam gehen. Das ist doch kein Druck, der sich da aufbaut, dass ich sage, oh, jetzt darf ich das nicht mehr und das nicht mehr. Ich liebe meine Frau und ich will treu sein. Das habe ich ihr versprochen. Und genauso möchte es Gott, dass wir uns wirklich auch als Braut Christi so durch diese Welt bewegen. Nehmen wir das bitte mit. Das ist das Gegenmittel gegen diesen Prozess, gegen diesen schleichenden Prozess der Ablösung von Gott. Eng bei ihm zu bleiben. Und dann gibt es eben auch die Verheißungen Gottes. Und hier merken wir, dass diese Verheißungen großartiger gar nicht sein können. In Vers 10 zum Beispiel sagt er, ein Mann von euch jagt 1000. Wo gibt es sowas? 1 zu 1000 und ihr werdet trotzdem bestehen können, weil Gott auf eurer Seite ist. Gott ist es, der für euch kämpft. Und ich wurde so erinnert an Römer 8, Vers 31. Vielleicht können wir diesen Vers auch noch zusammen kurz lesen. Römer 8, 31 ist auch eine eher bekanntere Aussage aus dem Wort Gottes. Da fasst Paulus das so zusammen. Römer 8, 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Und Gott hat es bewiesen. Josua hatte es aufgezählt im ersten Teil seiner Rede. Gott hat es bewiesen, dass es so war. Gott hat gekämpft für sie. Gott hat gekämpft für sie. Alleine hätten sie das nie geschafft. Gott hat seine Versprechen gegenüber Israel gehalten. Und so hat er jedes Recht, auch von Israel zu erwarten, dass sie nun ihre Versprechen halten. Und bei uns ist es nicht anders. Ja, der dritte Teil dieser Rede macht deutlich, was geschieht, wenn Israel nicht so handelt. Und da wird sehr deutlich, und wir können das in Vers 13 sehr schön erkennen, dass auch hier wieder ein Prozess beginnt. Wieder ein Prozess wird hier beschrieben. Josua sagt, wenn ihr die Völker nicht vertreibt, wenn ihr euch nicht an Gott hängt, wenn ihr euch löst davon, dann wird es so sein, dass es wie ein Fangnetz ist. Also es ist jetzt eine Parallele zu dem, was wir eben gesehen haben. Ein Fangnetz. Ein Fangnetz ist irgendwo versteckt ausgelegt, ja, um Tiere zu fangen. Oder um Vögel zu fangen, hat man früher Netze irgendwo hingehängt, die man kaum gesehen hat. Die waren ganz dünn. So ein Fangnetz. Unscheinbar. Aber es wird zur Falle. Eine Falle ist schon ein bisschen offensichtlicher vielleicht, ja, als dieses Fangnetz. Das Ergebnis ist bei beiden das gleiche. Wir sind eingewickelt. Wir können nicht mehr raus. Ja, es wird sogar zur Geißel in euren Flanken. Eine Geißel, das ist ja so eine Peitsche, in die Knochen oder Metallstücke eingeflochten sind. Eine Geißel ist was ganz Furchtbares, wenn jemand damit zuschlägt. Eine Geißel in euren Flanken oder gar Stacheln in euren Augen. Das muss sehr schmerzhaft sein. Und Josua macht deutlich, so wird es sein, er beschreibt das ja in Vers 13, wenn ihr das nicht macht, wenn ihr Gottes Ratschlägen nicht folgt. Dann beginnt dieser Prozess. Und wie recht hat er gehabt? Wir wissen das aus der Geschichte, dass Israel leider oft diese Erfahrung machen musste. Und es scheint so zu sein, und ich glaube auch, dass es so ist, bis heute, dass es eine Art Gesetzmäßigkeit ist. Wie so ein Grundgesetz, was Gott gegeben hat. Paulus formuliert das in Galater 6, Vers 7, dass er sagt, irrt euch nicht, vertut euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Wir meinen ja manchmal, wir wären irgendwie schlauer und könnten das selber regeln und wir kämen irgendwie so durch und könnten dies und jenes und Gott drückt schon sein Auge zu. Paulus sagt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Wir können auch sagen, veralbern, ja. Wir können nicht auf der einen Seite so tun, als wenn, und auf der anderen anders leben. Das funktioniert nicht. Und Galater 6, Vers 7, das gilt im Guten wie im Bösen. Lest den Abschnitt mal ganz. Paulus legt sogar viel mehr den Schwerpunkt noch auf das Gute, dass er sagt, wer das Gute tut, wird auch Gutes von Gott erhalten. Das ist eigentlich die Hauptaussage dieses Satzes hier. Aber sie gilt eben in beide Richtungen. Vertut euch nicht. Wir können mit Gott nicht umgehen wie mit irgendeinem anderen Menschen. Er wird das Prinzip von Saat und Ernte aufrechterhalten. Und das ist auf der einen Seite eine wunderschöne Verheißung, an der wir uns freuen dürfen, und auf der anderen Seite aber auch eine Warnung, dass wir drauf achten. Und es ist nur folgerichtig, dass Josua in Vers 16 eine Formulierung hier gebraucht, die wir vielleicht frei so wiedergeben könnten. Das ist so, als wenn Gott zu seinem Volk sagen würde, okay, wenn ihr wie die Heiden leben wollt, dann lebt aber bitte auch bei den Heiden. Er drückt es hier so aus, ihr werdet aus diesem Land wieder rausgerissen, wenn ihr euch von Gott abwendet. Und ihr werdet in die Zerstreuung kommen. Und wir wissen aus der Geschichte, so kam es ja auch. Bis Israel dann wieder gesammelt wurde, was ja noch gar nicht so lange her ist. Also, das war Kapitel 23 und wir merken irgendwie den Herzschlag von Josua. Das, was ihm wichtig war. Diese erste Rede, die er gehalten hat. Gott hat euch Gutes gegeben, hängt euch an Gott und passt auf, dass ihr Gott nicht verlasst und sein Wort. Kapitel 24, dem könnten wir eine kurze Überschrift geben, die in Vers 15 zum Ausdruck kommt. Und den Vers 15 möchte ich uns kurz lesen aus dem 24. Kapitel. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Den Inhalt kann man auch wieder schön aufgliedern, das werden wir jetzt nicht im Einzelnen tun, da fehlt uns auch die Zeit, um auf dieses Kapitel einzugehen. Interessant ist, dass Josua auch hier bei seiner letzten Rede zunächst einen Rückblick macht. Hier holt er viel weiter aus noch und zeigt dem Volk in diesen 13 Versen, was Gott alles getan hat, wie reich er sie beschenkt hat. Auch hier wieder die Aufforderung zur Treue Gott gegenüber. Und dann kommt etwas Interessantes, nämlich in Vers 16, dass das Volk reagiert. Nach dieser Aufforderung, dass Josua sagt, wählt, entscheidet euch. Und dann rufen sie in Vers 16, wir lesen das gerade, da antwortete das Volk und sagte, fern von uns sei es, dem Herrn zu verlassen, um anderen Göttern zu dienen. Und am Ende von Vers 18, auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Eigentlich ja eine schöne Aussage. Und das erinnert uns an den Berg Sinai, wo das Volk auch voll aus Überzeugung, und ich glaube, sie haben das wirklich ernst gemeint, sagten, ja, das wollen wir tun. So wie du, Josua, wir wollen dem Herrn dienen. Und dann ist interessant, wie Josuas Antwort lautet, Vers 19, da sagte Josua zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird eure Vergehen und eure Sünden nicht vergeben. Krass, oder? Diese Aussage Josuas hier, ihr könnt das überhaupt nicht. Was meint er damit? Wollte er das Volk abschreiben? Nein, das wollte er nicht. Das merken wir auch nachher. Er wollte sie erneut an diesen Punkt führen, dass er sagt, jetzt überlegt doch nochmal. Wie oft ist es schiefgegangen in den letzten 40 Jahren, 45 Jahren? Obwohl ihr es versprochen hattet. Das funktioniert doch gar nicht aus uns heraus. Und da liegt er voll auf einer Ebene mit den Aussagen des Neuen Testamentes. Wir aus uns heraus können das nicht, wenn wir uns nicht an Gott hängen und er der Handelnde ist. Und das möchte Josua nochmal deutlich machen. Und dann drehen sie quasi noch eine Runde und geben das nochmal ab, dieses Versprechen. Und dann sagt Josua, okay, wenn ihr so drüber nachgedacht habt, dann lasst uns einen neuen Bund schließen mit Gott. Ja, das ist der Inhalt dieser Verse hier. Ich möchte einen Punkt uns noch hier mitgeben aus diesem Kapitel. Dieser Punkt ist, an den Josua Israel geführt hat, in dieser Rede. Und zwar an dem Punkt einer Entscheidung. Wählt euch heute, sagt er. Trefft eine Entscheidung. Jetzt und hier. Egal, was andere um dich herum sagen. Egal, wie andere ihren Glauben leben oder eben auch keinen Glauben leben. Das spielt überhaupt keine Rolle im Punkt auf unser persönliches Leben, auf dein Leben. Du musst deine Entscheidung alleine und für dich treffen. Das wird dir niemand abnehmen können. Und vielleicht führt Gott uns an so einen Punkt einer Entscheidung. Und ich glaube persönlich, dass wir das jeden Tag neu brauchen. Am besten morgens, wenn wir aufwachen. Einen Punkt der Entscheidung, dass wir sagen, Herr, auch heute, ich möchte dir anhängen. Hilf mir. Dass wir diese Entscheidung, diese Beziehung zu Gott wirklich selbst leben, egal was andere sagen. Und so bitter wie es sein mag, wenn deine Freunde andere Wege gehen, wenn vielleicht sogar in der Familie andere Wege gegangen werden, wir müssen diese Entscheidung persönlich treffen. Josua und seine Familie haben diese Entscheidung getroffen. Wir haben es eben gelesen in Vers 15, ja. Eine klare Entscheidung. Er sagt, ich aber und mein Haus oder meine Familie, meine Sippe, wir wollen dem Herrn dienen. Und dann finden wir in dieser Rede zwei Zahlen, die sehr von Bedeutung sind. Die 21 und die 15. Kannst du ja mal suchen in dem Text, wo die vorkommen. Ich will es aber auch gerne gleich verraten. Zwei Zahlen, die deutlich machen, worauf Josua hinaus will und was die Grundlage für seine Entscheidung geworden ist. Die 21 Mal in diesem Text, in dieser Rede, bezieht Josua sich auf den Herrn. Das ist recht viel für diese wenigen Verse. Es kehrt immer wieder diese Formulierung. Und damit macht er deutlich, was ihn im Leben am meisten geprägt hat. 21 Mal sagt er, ich hänge am Herrn und tut ihr es doch bitte auch. Das war seine Lebenserfahrung von 110 Jahren, die er hier weitergibt. Und er macht deutlich, mit wem er seine Entscheidung getroffen hat. Und die 15 Mal gebraucht Josua in diesem Text den Begriff dienen. Dienen. Und das macht uns deutlich, wohin Josua sein Leben ausgerichtet hat. Und wir merken, dass wir das beide nicht trennen können, ja? Und dass 36 Mal diese Kombination irgendwo hier auftaucht, der Dienst für den Herrn, das stand im Mittelpunkt seines Lebens. Und das war das Geheimnis, was er den Israeliten mitgegeben hat an dem Ende seines Lebens. Nachfolge hinter Christus her. Das bedeutet, ihn an erste Stelle zu setzen. Nicht, weil du es musst, sondern weil du es gerne willst. Nachfolge bedeutet, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Nicht, weil du es musst, sondern weil du es gerne möchtest. Und Nachfolge bedeutet, ihm gehorsam zu sein. Nicht, weil du es musst, sondern weil du es willst. Aber dafür muss man sich entscheiden. Und um eine solche Entscheidung kommen wir nicht drum herum. Josua traf diese Entscheidung bewusst. Und ich glaube auch, dass er es nicht nur einmal in seinem Leben getan hat. In der Sache mit Gott gibt es keine Neutralität. Rufen wir uns das neu in Erinnerung. Wer dem wahren Gott dient, der muss die falschen Götter wegtun. Beides geht nicht. Und der Herr Jesus fasst das so zusammen. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mit Mammon ist hier die Geldliebe gemeint, aber es ist eine Aussage, die wir auf alle Bereiche unseres Lebens beziehen können. Vielleicht würde es helfen, wenn du heute, vielleicht jetzt, eine Entscheidung ganz neu fällst in deinem Herzen. Die Sache mit Gott und dem Dienst für Gott. Vielleicht da, wo du jetzt sitzt. Vielleicht machst du das auch gemeinsam mit einem anderen Christen, dem du Vertrauen hast. Dann hast du einen Zeugen und das kann uns helfen im Leben, dass wir Dinge nicht nur für uns alleine irgendwie regeln, sondern vielleicht auch gemeinsam unterwegs sind. Dann stehst du übrigens auf gutem Boden, denn hier in Kapitel 24 macht Josua, richtet einen Stein auf als Zeugen und er sagt, dieser Stein hat das alles mitbekommen. Ich meine, so ein lebendiger Mensch ist eigentlich auch besser noch als ein Stein, oder? Also mach es fest mit einem Zeugen, Gott wird es segnen. Ich wünschte mir diese Entscheidung in unser aller Leben. Und ich wünschte mir auch diese Entscheidung in unserer Gemeinde. Was könnte Gott tun, wenn wir dem Herrn anhängen, ganz bewusst, jeden Tag? Ich jedenfalls sehne mich danach.